Okay, wir sind heute am fünften und letzten Teil unserer Serie Vom Kopf ins Herz. Ich habe gehört, das ist ja auch nicht nur ein Thema, was euch jetzt ein paar Wochen begleitet, sondern ein Jahresthema. Ich habe das an euren Jahresschwerpunkten hier gesehen, die hier rumliegen. Ich habe mir sagen lassen, das sind keine Bierdeckel, sondern Punkte, Jahresschwerpunkte. Vom Kopf ins Herz, hat der Ralf vorher so schön ausgedrückt. Ich fand das ein sehr, sehr schönes Thema. Vom Kopf ins Herz, heute den fünften Teil. Wir hatten im letzten Teil ja schon ein paar andere biblische Personen angeschaut und sind heute bei Paulus. Und damit ihr leichter mitschreiben könnt, habe ich gedacht, ich zeige euch erstmal den Überblick. Nämlich klassische drei Punkte. Manche von euch schreiben bei den Predigten mit und ich habe gehört, ich habe so eine Statistik gelesen, dass 98% von denen, die bei Predigten mitschreiben, auch in den Himmel kommen. Deshalb dachte ich mir, ich mache es euch ein bisschen einfacher. Erstmal ein Überblick. Punkt 1, wie Gott das Leben von Paulus verändert hat. Punkt 2, wie Gott dein Leben schon verändert hat. Und Punkt 3, wie Gott dein Leben auch darüber hinaus verändert. Wie Gott das Leben von Paulus verändert hat. Und wenn ich so die Geschichte anschaue von Paulus, dann ist es für mich so eine typische Vorher-Nachher-Geschichte. Du siehst davor, wie Paulus unterwegs war, du siehst, wie er danach unterwegs war, mittendrin dieses eine Erlebnis, diese eine Begegnung mit Jesus, die alles verändert, so ein Vorher-Nachher-Bild. Und ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aus der Werbung, die arbeitet ja auch gern so mit Vorher-Nachher-Bildern, zum Beispiel so die Abnehmindustrie oder hier die Werbung von einem Rasierer. Auch die Bekehrung oder diese Begegnung von Paulus mit Jesus ist so eine Vorher-Nachher-Geschichte. Und ich wollte die einfach mal kurz ein bisschen skizzieren. Ich habe keine so schönen Bilder. Er hat relativ ähnlich vor und nach seiner Bekehrung ausgesehen, wahrscheinlich. Und trotzdem ist so ein ganz krasser Gegensatz, wie Paulus vor dieser Begegnung aussieht und wie er danach unterwegs war. Vorher, man könnte sagen, er war ein Hassprediger, so wie heute aus anderen Religionen bekannt. Er war Christenverfolger, er hat Leute aufgrund ihres Glaubens verfolgt, er war ein Extremist, ein Fundamentalist, ein Fanatiker, jemand, der keine andere Meinung neben sich geduldet hat, ein Hardliner, jemand, der auf seine eigene Meinung bestanden hat und niemand anderes toleriert hat. Er war jemand, der für seine Überzeugungen sogar zum Mörder geworden ist, der Menschen das Leben genommen hat, weil sie was anderes geglaubt haben. Jemand voller Wut und Aggression und Frustration. Und nachher, nach dieser Begegnung, sehen wir jemand, der wird zum Verfasser des Hohen Lieds der Liebe, jemand, der sogar als Poet aktiv ist. Er schreibt 13 Briefe vom Neuen Testament, das ist etwa ein Viertel von unserem heutigen Neuen Testament. Wir sehen jemand, der im Apostelkonzil, also in einer der ersten wichtigen großen Konvente oder ersten großen Konzile der Kirchengeschichte tritt er eben nicht als Hardliner auf, sondern als Liberaler, wenn man so will. Jemand, der sich für die Freiheit von den Menschen einsetzt, um dem das Wohl der Menschen mehr am Herzen liegt als irgendwelche Gesetze. Wir sehen einen Supermissionar, der es geschafft hat, das Evangelium bis nach Europa zu bringen, der in 16.000 Kilometer zurückgelegt hat, aller Wahrscheinlichkeit nach zu Fuß größtenteils, in 20 Jahren, das ist ganz schön viel. Ein Werbefachmann, ein Kommunikator par excellence fürs Evangelium und jemand, der sogar so weit geht, nach dieser Begegnung mit Jesus sogar ins Gefängnis zu gehen, seinen Glauben, mehrfach ins Gefängnis kommt, Morddrohungen aushält und trotzdem nicht zurückgeht, der gesteinigt wird, mehrfach und sogar am Ende für seinen Glauben, den er durch diese Begegnung mit Jesus bekommen hat, in den Tod geht als Märtyrer und geköpft wird. Wir sehen jemanden, der heute teilweise von manchen Leuten als der eigentliche Gründer des Christentums bezeichnet wird. Klar wissen wir, dass alles auf Jesus zurückgeht, aber ohne Paulus hätte sich das Christentum nie so ausgebreitet, wie wir es heute sehen. Der verehrt wird als Heiliger von der katholischen Kirche, von der orthodoxen Kirche. Und mittendrin zwischen diesem Vorher und diesem Nachher steht diese eine Begegnung, die Paulus mit Jesus hat. Und die möchte ich mit euch zusammen mal anschauen, was ist passiert zwischen diesem Vorher- und diesem Nachher-Bild. Und ihr könnt mit mir mal aufschlagen, Apostelgeschichte 9, da wird von dieser einen Begegnung berichtet. Apostelgeschichte 9, ab Vers 1. Saulus aber schnaubte immer noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wir sehen hier jemanden, der ist persönlich betroffen von dem, was er mitbekommt, von dieser kleinen christlichen jüdischen Sekte. Er ist nicht nur einfach neutral und macht seinen Job, sondern er schnaubte immer noch mit Drohen und Morden. Da war jemand aggressiv, der war frustriert, der war wütend. Das war nicht nur einfach, ich mache jetzt meine Pflicht. Da war wirklich emotional betroffen, seine religiösen Gefühle waren angegriffen und er macht es mit sehr viel Elan. Vielleicht wollte er auch mit Linientreue glänzen vor seinen fundamentalistischen Kollegen. Er zu sagen, ich verfolge diese Falschen, diese Abweichler, ich verfolge sie noch mehr als alle anderen, hat er richtig sich eingesetzt. Und das heißt hier am Anfang, er schnaubte immer noch, er war immer noch unterwegs. Und wenn du ein Kapitel früher reinschaust in Apostelgeschichte 8, da war ja schon diese große erste Verfolgungswelle, wo ganz viele Christen aus Jerusalem vertrieben worden sind. Da ist schon ganz viel passiert, aber Paulus oder Saulus war er immer noch unterwegs. Er hat immer noch die Christen verfolgt. Das heißt, es war nicht irgendwas so aus einem kleinen Wutanfall raus, ich bringe die jetzt um oder ich mache die fertig, sondern da stand ein Lebensplan dahinter, stand ein Konzept dahinter. Da war eine Entscheidung und eine Entschlossenheit dahinter, diese Abweichler, diese kleine Sekte auszumerzen und jeden von diesen Gotteslästerern, wie er sie gesehen hat, vom Erdball zu vernichten. Ganz große Entschlossenheit und Entschiedenheit dahinter. Und Damaskus, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ist 288 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das heißt, er hat nicht mal kurz gesagt, ich gehe mal kurz zu meinem Nachbar rüber und gucke, ob da noch irgendwo Christen sind. Er hat sich wahrscheinlich eine Woche lang auf den Weg gemacht, zu Fuß, um zu schauen, ob auch in Damaskus noch Leute sind, die eben diesem neuen Glauben, die Jesus, nachfolgen. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja Mensch, ja, dieser Paulus ist eine historische Figur, aber das kann man alles irgendwie psychologisch erklären. Er hat halt irgendwie so eine religiöse Erfahrung gehabt. Aber mal ganz ehrlich, jemand, der so einen Plan hat, so eine Entschiedenheit, so eine Entschlossenheit, der mit seinem ganzen Herzblut dahinter steht, der seit Jahren trainiert war, alles aus dem Weg zu räumen, was irgendwie nicht so 100% in seine Linie reingepasst hat. Das ist nicht nur einfach eine kleine religiöse Erfahrung, die ihn da völlig davon abbringt zu einer, ich habe mir gedacht, es ist nicht eine 180-Grad-Wende, es ist eine 1800-Grad-Wende. Keine Ahnung, wie man sowas ausdrückt mathematisch. Aber das ist mehr als einfach nur so ein kleines bisschen, naja, ich sollte mal ein bisschen liberaler sein. Da ist richtig was passiert. Und hier heißt es dann, und es leuchtet ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und wenn du solche Lichterscheinungen anschaust, ist nicht nur in der Bibel, auch in vielen anderen religiösen Schriften immer wieder so ein Sinnbild für eine Begegnung mit Gott, für die Nähe mit Gott. Das Licht reinkommt und Licht bricht in sein Leben rein. Gott kommt in diese Situation rein zu einem Mann, der eigentlich gedacht hat, hey, zwischen mir und Gott ist eigentlich alles klar. Ich bin sein bester Außendienstmitarbeiter. Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin der, der alle Gesetze einhält. Gott ist richtig stolz auf mich. Der wird mir schon auf die Schulter klopfen. Und genau zu diesem Mensch kommt Gott rein und zeigt ihm, dass er auf einem völlig falschen Weg ist. Er greift ein, er erscheint ihm im Licht. Und es ist so eine Erscheinung, dass er vor lauter Ehrfurcht und Schrecken auf die Erde fällt und dann diese Stimme hört. Saul, was verfolgst du mich? Und ich finde es so ermutigend, dass sich Jesus selber mit seiner Gemeinde identifiziert. Er sagt nicht, Saul, warum verfolgst du meine Jünger oder meine Nachfolger? Sondern er sagt, warum verfolgst du mich? Sagt Jesus, Jesus sagt von sich selber, wir sind sein Leib, seine Gemeinde. Wir sind ihm wichtig, wir sind ein Teil von ihm. So sehr, dass er sagt, wenn ihr verfolgt werdet, werd ich verfolgt. Du bist Jesus nicht egal, du bist ein Teil von ihm. Und wenn du leidest, leidet Jesus mit. Es ermutigt mich zu sehen, dass Jesus sich voll und ganz mit uns identifiziert. Weiter im Text, Vers 5. Er aber sprach, also Saulus, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, die man dir sagen wird. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nichts sehen und aß nichts und trank nicht. Und wieder ganz klar, dieses Eingreifen von Gott, er arrangiert das Ganze. Er sagt noch nicht mal hier, da wird jemand, ein Mann namens Hananias kommen, sondern einfach nur, geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden. So ganz klar zu sagen, Gott sagt ihm, hey, ich kümmere mich schon darum, ich arrangiere das Ganze und es wird dir dann schon gesagt werden. Ich habe das alles im Griff und Gott arrangiert da diese Begegnung von Anfang bis Ende, von dem Weg nach Damaskus, über dieses Eingreifen mit der Entscheidung und sogar die Leute, die ihm dann zur Seite stehen, arrangiert Gott. Und Paulus erlebt nicht nur einen totalen Zusammenbruch, weil er plötzlich blind ist, weil er Hilfe braucht, weil er Leute braucht, die ihn an die Hand nehmen, weil er es gewohnt war, so stark zu sein, immer der Beste, der prominenteste Vertreter seiner Zunft zu sein, immer der, der alles richtig macht. Plötzlich ist er blind, ist er hilflos, braucht Leute, die ihn an die Hand nehmen. Und neben dieser gewaltigen Erfahrung von Majestät und von jemandem, der sich ihm offenbart und ihm ganz klar zeigt, er hat die Autorität und die Vollmacht, seinen Anspruch auf sein Leben auch umzusetzen, neben diesem Erlebnis sieht er auch ganz viel von der Gnade Gottes, dass er, obwohl er hilflos ist, Hilfe bekommt, dass Gott ihm Leute an die Seite stellt, die ihm helfen, die ihn führen als blinden Menschen. Er erlebt eben nicht nur diese manifeste Kraft, sondern er erlebt auch Gnade. Er erlebt nicht nur jemanden, der eigentlich das Recht hätte, ihm das Leben zu nehmen und zu sagen, für das alles, was du falsch gemacht hast, lösche ich dich gleich aus und ich lasse dich vom Blitz erschlagen, sondern er erlebt jemanden, der ihm vergibt, der ihn beruft, der Menschen an die Seite stellt, die ihn tragen, die ihn beschützen, die für ihn da sind, die ihn führen. Und beides in einer Begegnung. Weiter im Text, Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias, und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach dem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, auf dass er wieder sehend werde. Und jetzt reagiert Hananias und sagt, Herr, ich habe von vielen gehört, dass von diesem Mann, der so viel Böses getan hat an deinen Heiligen in Jerusalem. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriester, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Und ich finde, das ist so eine typisch menschliche Reaktion hier vom Hananias. Jetzt stell dir mal vor, Gott würde zu dir sprechen und sagen, jetzt geh du erstmal nach Nordkorea. Geh mal zu dem Kim Jong-un, zu dem Diktator dort und erzähl denn von mir. Da würdest du auch nicht sagen, hey Mensch, Jesus, richtig gute Idee, ich buche gleich mein Flugticket, morgen geht's los. Sondern würdest du auch sagen, habe ich mich gerade verhört? Nach Nordkorea, der Mann, dieser Diktator, der hat so viele Christen auf seiner Liste, so viele Menschen umgebracht und ich soll dorthin gehen? Und ich glaube, dem Hananias ging es ganz ähnlich und hat gesagt, Moment, ich gehe jetzt gern zu meinem Nachbar und erzähle dem von Jesus. Aber Saulus, hey, von dem halte ich erstmal Abstand. Und ich finde es so schön, dass Gott ihn gar nicht irgendwie zurechtweist oder sagt, hey, du hast es nicht geblickt und jetzt gehorch mir gefällig. Sondern er redet ihm gut zu und sagt, geh nur hin und er macht ihm Mut und sagt, der ist mein auserwähltes Werkzeug, vertrau mir. Und sogar in so einer herausfordernden Situation macht Gott ihm Mut. Ich bin dankbar, dass wir einen Gott haben, der uns Mut macht, auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn wir uns nicht trauen, auch wenn wir hinterfragen, der sagt, hey, du kannst es, du schaffst es, auch in so einer schwierigen Situation. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend bist und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Ganz nebenbei, viele denken ja, dass Paulus jetzt seinen Namen geändert hat. Viele Theologen und Ausleger gehen davon aus, dass einfach Saulus sein hebräischer Name war und Paulus sein griechischer Name oder für die griechisch-römische Welt, dass einfach der andere Name mehr auftaucht. Aber es wird ja nirgends beschrieben, dass er jetzt beschlossen hat, seinen Namen zu ändern, wie bei Petrus. Also nur eine kleine Nebenbemerkung, es war vielleicht nicht von Saulus zu Paulus, vielleicht gar keine Namensänderung hier. Was viel interessanter ist als die Namensänderung, ist es ein Wunder nach dem anderen. Zuerst diese übernatürliche Erscheinung von Jesus auf dem Weg, plötzlich dieses Licht vom Himmel. Dann ist er plötzlich blind von einem Moment auf den nächsten und jetzt noch eine übernatürliche Heilung. Wahnsinn, was da in seinem Leben passiert. Und als Reaktion auf das Ganze heißt es im nächsten Vers, und alsbald predigt er in den Synagogen. Hat er gesagt, nach so einem Erlebnis, nach dem Ganzen, was ich gerade erlebt habe, da krempelt er sein ganzes Leben um und predigt genau das, gegen das er davor noch gekämpft hat. Gegen Menschen, die selber als Gotteslästerer dastanden in seinen Augen, fängt er an, genau das Gleiche zu predigen. Mit einer einzigen Begegnung, mit einem einzigen Erlebnis ändert sich plötzlich alles in seinem Leben. Und spannend ist ja, dass Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, die Geschichte nicht nur einmal wiedergibt, sondern gleich dreimal innerhalb von der Apostelgeschichte. Ich gucke es kurz mit euch mal an, Apostelgeschichte 22, genau die gleiche Geschichte nochmal. Paulus, hier redet er vor dem Volk und erzählt seine Geschichte. Er soll seinen Glauben vertreten und er fängt jetzt eben nicht an mit vielen theologischen Argumenten oder wissenschaftlichen Erklärungen, sondern er erzählt das, was er gerade erlebt hat. Und er sagt, ich habe diesen Weg, also den Glauben, die Christen, verfolgt bis auf den Tod und band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis und reiste nach Damaskus. Und dann geht's weiter. Und da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Ich fiel auf den Boden und hörte eine Stimme. Also es ist nur ganz kurz hier aus dem Kontext raus. Er erzählt wieder genau dieses Erlebnis. Ich war auf dem Weg, ich habe sie verfolgt. Ich war ein Hardliner, ich habe sie bekämpft. Da erschien mir ein Licht vom Himmel. Ich bin auf den Boden gefallen, ich war blind. Wieder genau das gleiche Erlebnis, seine Begegnung mit Jesus, erklärt er wieder. Apostelgeschichte 26, wieder genau das Gleiche. Ihr könnt es zu Hause auch in Ruhe durchlesen. Wieder genau die gleiche Geschichte. Hier verteidigt sich Paulus vor Festus und Agrippa, also vor dem Kaiser. Und wieder wird er gefragt, woran glaubst du eigentlich? Was ist das mit diesem Jesus? Und wieder, anstatt von theologischen Erklärungen, wieder erzählt er seine Geschichte. Und er sagt, aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der obersten Priester mit einer Vollmacht versehen nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht am Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme. Wieder genau das gleiche Erlebnis, wieder dieselbe Begegnung. Und immer wenn Paulus von seinem Glauben redet, man merkt, er ist ergriffen von diesem einen Erlebnis, was ihm da passiert ist. Noch 20 Jahre später schreibt er dann im ersten Korintherbrief, sagt dann, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und ich glaube, er hat hier was erlebt, was ihn komplett verändert hat, was 20 Jahre später noch da war, zu sagen, wenn ich jetzt aufhören würde, aufgrund all dessen, was ich erlebt habe, wehe mir, da läuft was komplett schief. Wenn ich, der so viel erlebt habe, nicht von Jesus erzähle, wenn ich nicht seine Botschaft rausbringe, wenn ich nicht ganze Sache mache mit Gott, dann wehe mir, wenn ich das nicht tue. Ein Erlebnis, was ihn absolut verändert hat, ein absolut einschneidendes Erlebnis. Jetzt kannst du fragen, ja, warum schreibt es Lukas dreimal auf? Er hätte ja auch sagen können, in Kapitel 22 hätte er mit einem Satz sagen können, und Paulus erzählte von seiner Begegnung, siehe Kapitel 2, Klammer zu, hätte er machen können. Kapitel 26 wieder das Gleiche, so ein Link hier, siehe Kapitel 9, könnt ihr nachschlagen. Aber er tut es eben nicht, sondern er schreibt jedes Mal wieder die gleiche Geschichte auf. Und ich glaube, das tut er deshalb, weil er uns zeigen will, dass jede Geschichte mit Gott wichtig ist. Jedes Erlebnis. Und vielleicht schaust du jetzt dein eigenes Leben an und denkst, naja, wenn ich mich jetzt mit Paulus vergleiche, du sagst ja, das Erlebnis von Paulus, das ist ja krass. Das ist ja klar, dass sowas wichtig ist. Also so eine verrückte Lebensgeschichte wie die von Paulus, dass jemand anfängt als Pharisäer, zum Hassprediger wird, Menschen verfolgt aufgrund ihres Glaubens, Menschen umbringt und Jesus erscheint ihm übernatürlich. Er wird blind, er wird wieder geheilt, wird berufen, hört eine Stimme vom Himmel und dann bekehrt er sich. Und du denkst, Herr, ja, bei so einer Geschichte da, also wenn mir sowas passieren wird, ich würde sofort rausgehen auf die Straße, ich würde jedem von Jesus erzählen, von dieser Begegnung. Aber wenn ich jetzt so mein Leben anschaue, dann könnte man diese Grafik eher so zusammenfassen, naja, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Da war ich dann und deshalb bin ich Christ. Und vielleicht geht es manchen von euch so, dass sie sagen, naja, so eine dramatische Geschichte wie Paulus habe ich nicht erlebt. Eigentlich habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe jemanden mal ganz böse sagen hören und hat gesagt, ich dachte immer, die Christen sind genauso wie die Kommunisten. Die haben zwar nichts, aber auch das wollen sie noch mit dir teilen. Und vielleicht sieht deine Geschichte nicht so dramatisch aus. Und trotzdem gibt es in dem, was ich mit so ein paar blauen Pfeilen hier angedeutet habe, vielleicht ganz viel, was auch du erzählen kannst, was auch du in deinem Leben berichten kannst. Vielleicht, dass dir Gott die Angst vor dem Tod genommen hat, dass du dir nicht mehr beweisen musst, wie gut du bist und dich zu Tode arbeitest deshalb, um dir selber was zu zeigen, dass du erkannt hast, was du einen Wert du bei Gott hast, wie wertvoll du bist in seinen Augen, dass du dich selber annehmen kannst, dass du selber, wenn du vielleicht alleine lebst, dass du nicht einsam bist. Das sind alles so Sachen, wo jeder von uns berichten kann, wo er sagen kann, ich habe da was erlebt. Das ist nicht so spektakulär wie bei Paulus. Aber so diese Geschichte, dein Zeugnis, wenn man so will, es ist was, womit Leute sich identifizieren können. So mit Paulus, da kann sich kaum jemand von uns identifizieren. So einen Lebensstil hat niemand gehabt. Aber sich mit jemand zu identifizieren, sich in jemand reinzudenken und reinzufühlen, der eben auch wie du im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, das fällt den Leuten viel einfacher. Deshalb, warum ist deine Geschichte so wichtig? Das, was du erlebt hast, zum Ersten, man kann sich damit identifizieren. Das ist eben nicht so wie diese abgefahrenen Geschichten und Zeugnisse, die du manchmal auf christlichen Großveranstaltungen hörst von jemand, der war im Gefängnis und hat Drogen genommen, jemand umgebracht und dann plötzlich hat sich alles verändert. Da sagst du, naja, wenn ich so fertig wäre wie der, dann würde ich auch religiös werden. Aber dass Leute wie du und ich, normale Menschen in der bürgerlichen Mitte unserer Gesellschaft, dass die auch Jesus brauchen, obwohl nicht alles schlimm war, obwohl sie nicht diese riesen Probleme gehabt haben, trotzdem Jesus brauchen, das ist was, womit sich Menschen identifizieren können. Menschen lieben Geschichten. Jetzt mal eine Frage, was denkst du, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher? Wenn ich einem Freund sage, hey, darf ich dir mal erzählen, was ich mit Gott erlebt habe? Und wenn ich ihn frage, darf ich dir mal was aus der Bibel vorlesen? Wahrscheinlich wird er viel mehr zuhören, wenn du sagst, hey, darf ich dir mal erzählen, was ich erlebt habe? Das kann dann ja dazu führen, dass er auch mal zusammen die Bibel reinschaut. Aber als Türöffner ist deine Geschichte unheimlich wichtig. Sie ist unwiderlegbar. Über alle Fakten und irgendwelche wissenschaftlichen Theorien kannst du argumentieren. Aber das, was du selber erlebt hast, das kann dir keiner wegnehmen. Da kannst du vielleicht sagen, okay, das ist schön für dich, ich sehe das anders, aber er kann es dir nicht wegnehmen. Und wenn wir unsere Geschichte erzählen, es öffnet die Herzen von Leuten, weil du erzählst aus deinem Leben und du wirst feststellen, Leute fangen ganz automatisch an, aus ihrem Leben zu erzählen. Es öffnet das Herz, wenn du von dir erzählst, was du erlebt hast. Und ich mache ja oft solche Schulungen, Seminare, wo wir Menschen beibringen, wie erzähle ich denn meine Geschichte mit Gott? Dann sage ich ihnen ganz oft, nehmt mal ein DIN A4-Blatt und macht drei Spalten. schreibt man die linke Spalte, wie sah mein Leben vor Jesus aus? Wie habe ich Jesus kennengelernt? Und wie sieht mein Leben nach der Begegnung mit Jesus aus? Und ganz viele sagen mir, naja, eigentlich habe ich ja gar kein großes Vorher-Nachher. Und ich weiß noch nicht mal wann genau, weil ich bin als Kind aufgewachsen mit 3 Jahren, hat mir meine Mutter die Geschichte vom verlorenen Schaf erzählt und es hat mich so berührt, aber da gab es kein großes Vorher-Nachher. Deshalb sage ich mittlerweile, probier doch mal anders zu denken und sag, wie würde dein Leben aussehen, wenn du Jesus nie kennengelernt hättest? Was ist dir alles erspart geblieben, weil du biblische Wahrheiten in dein Leben umgesetzt hast? Weil du vielleicht gemerkt hast, dass diese biblische Verständnis von Ehe dich durch deine Ehe getragen hat? Was dir alles erspart geblieben ist, weil du von Anfang an mit Jesus unterwegs warst? Hey, was für ein Zeugnis ist das, einfach mal zu sehen, dass die christliche Lehre, dass die Nachfolge funktioniert, dass du nicht erst mal ganz unten ankommen musst, sondern dass dich Jesus bewahrt hat vor ganz vielen, was du auch von anderen gesehen hast. Vielleicht hast du gesehen, wie deine früheren Klassenkameraden abgestürzt sind und du kannst sagen, ich bin bewahrt geblieben, weil ich Jesus nachgefolgt bin. Er hat mich begleitet in dieser ganzen Zeit. Und du hast ein Zeugnis und du hast eine Geschichte. Reinhard Bonnke hat es mal so schön ausgedrückt, Evangelist in Afrika, und er hat gesagt, als Jesus Christus sagte, ihr sollt meine Zeugen sein, da meinte er Zeugen, nicht meine Anwälte. Und wir sind so schnell dabei zu argumentieren und zu erklären, anstatt erstmal zu berichten, was Gott in unserem Leben getan hat. Das hat alles seinen Platz. Ich bin fest davon überzeugt, dass wissenschaftliche Gedankengänge und Philosophie und alles helfen kann, den Glauben auch mit glaubwürdig zu vertreten. Aber ich glaube, es muss damit anfangen, dass wir von dem erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Wie geht's weiter? Wir haben gesehen, jeder von uns hat was zu erzählen mit Gott. Vielleicht kannst du diese Übung ja sogar mal machen mit dem DIN A4 Blatt. Wir haben alle gesehen, Gott hat schon was getan, Gott hat schon ein bisschen was verändert. Und wir haben ja diese Serie vom Kopf ins Herz. Deshalb will ich nicht mal darauf eingehen, wie Gott die Umstände in deinem Leben verändert, sondern wie Gott das in dir drin, dein Herz, verändert. Und vielleicht kennst du so Gebete, wo du Sachen angehst, die dich nerven an dir selber, wo du dir selber im Weg stehst. Und ich habe hier so ein nettes Gebet gefunden, das möchte ich euch kurz vorlesen. Hier heißt es, lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Vielleicht kennst du solche Gebete und fragst dich, wie kann das nur sein, dass ich mein Leben tatsächlich mal verändere? Dass ich tatsächlich ein paar Sachen in den Griff kriege, wo ich mir selber im Weg stehe, die mir das Leben mit anderen schwierig machen und von denen ich auch weiß, dass sie vor Gott nicht richtig sind. Und ich hatte mal in der Semesterarbeit einfach so ein paar Punkte aufgeschrieben. Was hilft mir, an mein Herz ranzukommen, meinen Charakter, meine Persönlichkeit zu verändern? Das war damals in einem interkulturellen Studium. Und da gibt's ganz viele Sachen, die Menschen tun können. Du kannst dir einen Mentor holen, der dich begleitet. Du kannst Persönlichkeitstests machen. Du kannst zu Teamerfahrung machen, Teambuilding-Geschichten. Du kannst in eine Kleingruppe gehen, eine Minigruppe, einen Gesprächskreis, Hauskirche, wie auch immer das bei dir und deinem Hintergrund heißt. Jemand haben, dem du Rechenschaft ablegst, so machen zum Beispiel die Weight Watchers, ähnliches System. Man arbeitet an sich selber, man hilft sich gegenseitig. Warum nicht sowas auch im Glauben tun? Und sich gegenseitig fragen, wie sah denn deine stille Zeit aus? Hast du die Woche auch regelmäßig gebetet? Warum nicht sowas auch tun? Herausfordernde Situationen können helfen, sich richtige Vorbilder zu suchen, hilft. Das sind alles Punkte, die kann man mal im Hinterkopf haben, aber ich möchte auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt raus, nämlich das Gebet und wie Gebet uns verändert und unser Herz verändert. Und ich glaube, das ist völlig unabhängig von Kultur, völlig unabhängig von deinem Umfeld. Wenn du Zeit im Gebet verbringst, Zeit vor Gott in seiner Gegenwart, das verändert uns definitiv. Ein Zitat hier von Nicholas Thomas Wright, er ist Neutestamentler und Theologe. Er schreibt, so entstehen auch die Charakterstärken, auf denen Jesus und seine ersten Nachfolger als den entscheidenden Zeichen eines gesunden christlichen Lebens bestehen, nicht automatisch. Man muss sie entwickeln, man muss über sie nachdenken, man muss bewusste Entscheidungen treffen um dem Heiligen Geist zu erlauben, den Charakter auf Arten und Weisen zu formen, die zunächst seltsam und unnatürlich zu sein scheinen. Die ganzen Charakterveränderungen, es passiert nicht alles von heute auf morgen. Also ich glaube, dass Gott wirklich ganz viel tun kann von heute auf morgen, so wie im Leben von Paulus, dass Leute aus ganz krassen Sachen von heute auf morgen rauskommen. Das glaube ich und das habe ich oft gesehen. Ich habe gesehen, wie sich bei unseren Evangelisationen Verbrecher bekehrt haben, stadtbekannte Leute, die von einem Gefängnis ins nächste gewandert sind und dann entschlossen haben, ich folge Jesus nach. Und da hast eine Veränderung in ihrem Leben gesehen von heute auf morgen. Und trotzdem glaube ich, dass viele Sachen Prozesse sind in unserem Leben, wo wir Gott ranlassen müssen, wo wir Entscheidungen treffen müssen und Gott dann auch sagen, hey, Heiliger Geist, ich lass dich da ran. Und wir bringen diese Sachen vor Gott, wir bringen sie im Gebet vor Gott und lassen dann Gott in dieser Zeit, wenn ich in seiner Gegenwart bin, wenn ich nah an ihm dran bin, wenn ich sein Herz suche, lasse ich ihn ran an mein Herz. Noch ein schönes Zitat von Theophan dem Klausner. Er war jemand, der hat sehr viel Zeit in der Einsamkeit verbracht, ganz alleine im Gebet. Und er heißt, beten heißt, mit dem Kopf ins Herz hinabsteigen und dort vor dem Angesicht des Herrn zu stehen, der immer da ist, alles sieht in dir. Mit dem Kopf ins Herz hinabsteigen und Gott die Möglichkeit geben, dort an deinem Herz zu arbeiten. Wenn du im Gebet bist, wenn du die Sachen vor Gott bringst, wenn du in der Stille vor Jesus bist, in deinem Kämmerchen ganz allein mit ihm, das ist der Punkt, wo Sachen vom Kopf ins Herz kommen. Das ist eben nicht nur durchs Lesen von Büchern, das ist nicht nur durch das Hören von Predigten, das ist die Zeit im Gebet, im Lobpreis, in der Anbetung, in der Gegenwart Gottes, wo Sachen vom Kopf ins Herz gehen. Ich möchte euch eine letzte kleine Anekdote erzählen. Wie funktioniert das? Wie kann ich das machen? Kann ich das produzieren, dass irgendwie Gott mir begegnet? Kann ich das produzieren? Kann ich das irgendwie erzwingen, dass Gott eingreift? Ich habe diese Geschichte gehört von einem jungen Novizen, also von einem jungen Mann, der gerade erst dabei war, ins Kloster einzutreten. Und er fragt dann den Abt, also den Leiter von diesem Kloster, ja, was kann ich denn tun, um Gott näher zu kommen? Was kann ich tun, um Gott mehr zu erleben und sein Eingreifen in meinem Leben zu sehen? Und der Abt sagt ihm, weißt du was, du kannst überhaupt nichts dafür tun. Du kannst genauso wenig dafür tun, wie du dafür tun kannst, dass morgen früh die Sonne aufgeht. Dieser junge Mönch ist natürlich frustriert und sagt, ja, warum machen wir dann das Ganze? Warum beten wir? Warum fasten wir? Warum lesen wir die Bibel? Warum meditieren wir? Warum stehen wir früh auf zum Gebet? Warum machen wir das Ganze? Und der Abt sagt ihm dann einen sehr schönen Satz. Sagt er, weißt du was, du kannst zwar nichts dafür tun, aber du kannst, dass Gott dir begegnet, aber du kannst sicherstellen, dass du wach bist, wenn die Sonne aufgeht. Genau wie diesem Bild, die Sonne geht zwar morgen früh auf, aber du kannst durch deine Einstellung, durch deine Art und Weise, wie du dich verfügbar machst vor Gott, kannst du Gott einen Raum schaffen, in dem er wirken kann, in dem er dir begegnen kann, dadurch, dass du Zeit nimmst fürs Gebet in seiner Gegenwart. Ruth Graham hat es auf ihren Grabstein draufgedrückt, das fand ich so schön. Die Frau von Billy Graham, sie war in ihrem Leben an so einer Autobahn unterwegs und ihr kennt diese Schilder, du bist an der Baustelle an der Autobahn und immer wieder kommen diese Schilder nach 20 Kilometer, nach 10, nach 5, gute Fahrt. Und sie hat auch sowas gesehen und da hieß es am Ende, Ende der Bauarbeiten, danke für Ihre Geduld. Und genau diesen Satz hat sie auf ihren Grabstein draufgeschrieben, Ende der Bauarbeiten, danke für Ihre Geduld. Das ist kein Schlusssatz von der Predigt, sondern ein Schlusssatz von Leben, wo man sagen kann, hey, das sind Bauarbeiten, Gott arbeitet an uns, Gott nimmt uns, begleitet uns, formt uns. Und es geht eben nicht nur einfach darum, bessere Menschen zu werden oder irgendwie ein bisschen an uns zu arbeiten, sondern Gott arbeitet an uns. So eine Baustelle, die arbeitet nicht an sich selber. Da arbeitet jemand dran. Und deshalb möchte ich dich einfach ermutigen zu sagen, hey, ich habe schon was erlebt mit Jesus. Ich glaube, dass Gott seine Bauarbeiten nicht frühzeitig beendet an mir, auch wenn es ein lebenslanger Prozess ist, der nicht immer einfach ist. Ich möchte, dass du das mitnimmst, jetzt auch ins Gebet. Einfach zu sagen, hey, ich habe viel erlebt, auch wenn es nicht so spektakulär ist wie bei Paulus. Ich durfte erleben, wie Gott mich verändert, mich formt. Und gerade aus diesem Bewusstsein raus, aus dem Glauben raus, dass Gott was verändert hat, vertraue ich ihm, dass er noch viel, viel mehr vorhat in meinem Leben. Damit, mit den paar Gedanken, möchte ich euch ins Gebet, in die Stille mitnehmen. Beweg das einfach mal vor Gott und vielleicht suchst du gerade genau erstmal die Punkte, wofür du dankbar bist, was Gott schon getan hat. Das schafft auch Glaube, dann Gott auch darum zu bitten, da wo noch Baustellen sind, wo eben die Fahrt noch nicht beendet ist mit diesem schönen Schildchen Ende der Bauarbeiten, dass du die Sachen vor Gott bringst und sagst, Gott, genau da brauche ich deine Hilfe, da brauche ich dein Wirken, da brauche ich deine Veränderung und dein Eingreifen.